Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Bestimmte Tumore in und an der Nase, Lungenhochdruck oder auch das Wagner-Syndrom, das vor allem die Augen betrifft. All das sind seltene Krankheiten und um die geht es heute besonders am Tag der seltenen Krankheiten. Professor Jörg Dötsch forscht dazu an der Uniklinik in Köln. Er ist Sprecher am entsprechenden Zentrum dort und er ist auch Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin. Guten Morgen, Herr Dötsch.
Guten Morgen.
Auch wenn jede seltene Krankheit für sich genommen eben ziemlich selten ist, insgesamt sind es dann aber rund 4 Millionen Menschen, die betroffen sind. Hängt das auch damit zusammen, dass immer mehr seltene Krankheiten entdeckt werden?
Ja, auf jeden Fall. Wir gehen davon aus, dass mindestens 9000 seltene Erkrankungen mittlerweile entdeckt sind. Und deswegen kommen wir auch auf die hohe Schätzzahl von 4 Millionen Menschen, die in Deutschland betroffen sind.
Wie lange dauert es im Schnitt, bis Betroffene die Diagnose einer seltenen Krankheit haben?
Das kann natürlich sehr lange dauern, je nachdem, wie typisch die Symptome einer seltenen Erkrankung sind und zu welchem Zeitpunkt im Leben sie auftreten. Manche seltene Erkrankungen erkennen wir auch durch Vorsorgeuntersuchungen bei Neugeborenen schon, wie zum Beispiel die Mukoviszidose.
Andere, das ist eine Atemwegserkrankung.
Ja, genau. Das ist eine Erkrankung, die viele Systeme des Körpers betrifft, die Atemwege, den Darm, die Bauchspeicheldrüse mittlerweile im Übrigen auch gut behandelt werden kann.
Gibt es denn genug Hilfe für die Patientinnen und Patienten oder müssen die jeden Schritt für sich alleine heraussuchen, den sie denn als nächstes gehen können oder müssen?
Das ist die Stelle, an der die Zentren für seltene Erkrankungen aktiv werden. Dort, wo es eben nicht möglich ist, aufgrund typischer Anzeichen frühzeitig an eine seltene Erkrankung zu denken, da haben die Hausärztinnen und Hausärzte zusammen mit den Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, eine Überweisung an die Zentren für seltene Erkrankungen, die an eigentlich allen Universitätskliniken in Deutschland existieren, zu machen. Und dann ist dort ein Team von ausgewiesenen und extra geschulten Lotsinnen und Lotsen aktiv, das für die Patienten dann entsprechende richtungsweisende Lotsenfunktionen ausübt. Also beispielsweise sagt, hier müssen wir eine genetische Untersuchung machen, hier ist folgender Spezialist oder folgende Spezialistin interessant, vielleicht sogar eine Spezialistin im Ausland. Hier muss erst eine Fallkonferenz stattfinden, damit wir uns stärker über die Dinge klar werden.
Aber die nächste Uniklinik, die kann ja unter Umständen ganz schön weit weg sein.
Das ist richtig. Deswegen wird man natürlich auch beim Auftreten von Symptomen zunächst einmal versuchen, alles Häufige abzuklären. Wenn aber, und das ist eben oft der Fall, Menschen mehrfach schon letztlich eine Abklärung hatten, dann ist es manchmal nötig, sich dann doch ein Stück zu der Universität hinzubewegen, auch wenn sie vielleicht 50 oder 100 Kilometer entfernt ist, weil man dann eben bei der Seltenheit der Situation das nicht überall in jedem Ort vorhalten kann.
Inwieweit sind seltene Krankheiten auch und vor allem genetisch bedingt?
80% der seltenen Erkrankungen, das schätzen wir, sind genetisch bedingt. Das ist natürlich eine gewisse Chance auch. Die liegt darin, dass wir natürlich dann, wenn schon Betroffene in der Familie bekannt sind, dass wir dann schneller den Schluss auf die Erkrankung ziehen können, auch bei einem neugeborenen Kind beispielsweise. Es hilft eben aber auch, weil die Genetik, das ist die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, letztlich herauszufinden, wo Fehler im Erbgut liegen, weil diese Wissenschaft heute in der Lage ist, innerhalb weniger Tage möglicherweise herauszufinden, ob eben ein solcher Defekt im Erbgut vorliegt, der einer seltenen Erkrankung entsprechen könnte.
Lange ist ja von seltenen Krankheiten als den verwaisten Krankheiten gesprochen worden, orphan diseases heißt das im Englischen, weil sich eben niemand so richtig kümmern konnte und wollte, schon gar nicht in der Forschung. Hat sich das inzwischen geändert?
Ja, das hat sich zum Glück sehr stark geändert. Es ist insbesondere durch den Zusammenschluss und auch durch die starke Unterstützung der Politik ist es dazu gekommen, eben dass seltene Erkrankungen sehr viel stärker letztlich Thema sind. Wir merken das ja auch heute. Sie haben das heute auch zum wichtigen Thema gemacht, was ich sehr gut finde. Gleichzeitig wurden auch Anreize geschafft für die pharmazeutische Industrie, die wir auch brauchen an dieser Stelle, letztlich zu unterstützen bei der Erforschung von Medikamenten für ganz seltene Erkrankung. Und so haben wir beispielsweise bei der vorhin schon erwähnten Mukoviszidose enorme Fortschritte gemacht, aber auch bei anderen seltenen Erkrankungen wie seltenen Nervenerkrankungen, die manchmal schon im ersten Lebensjahr sonst tödlich verlaufen können.
Was sind das für Anreize? Denn in der Pharmaindustrie geht ja vieles über Geld.
Das ist völlig richtig. Das sind natürlich die pharmazeutischen Unternehmen, sind natürlich anders als öffentliche Unternehmen oder als Universitäten nicht dem Wohl alleine der Menschheit verpflichtet, sondern sie müssen natürlich wirtschaften. Dazu sind sie ganz klar verpflichtet und deswegen wird das natürlich über finanzielle Anreize gesteuert.
Wer forscht denn an entsprechenden Medikamenten? Denn wenn es im Einzelfall nur eine kleine Zielgruppe gibt und nur wenig Chancen, mit dem Absatz auch Geld zu verdienen, das ist ja dann bei Bluthochdruck, bei Zucker, bei Cholesterin ganz anders.
Völlig richtig. Also oft sind es dann Kombinationsunternehmungen zwischen spezialisierten Forscherinnen und Forschern an den Universitäten und den pharmazeutischen Unternehmen. Also man kann sich das ähnlich vorstellen wie der Zusammenschluss von BioNTech und Pfizer, um den Corona-Impfstoff herzustellen. Und dann wird natürlich, wenn eine Erkrankung sehr selten ist und die Etablierung sehr teuer, auch das Medikament sehr teuer. So gibt es einzelne Medikamente, bei denen eine einzige Spritze über 1 Million Euro kostet.
Inwieweit kann Forschung zu seltenen Krankheiten auch Grundlagen erkennen, die auf häufige Krankheiten genauso oder ähnlich zutreffen?
Ja, das ist immer das sehr Wichtige. Wir müssen in der Wissenschaft immer untereinander im Kontakt sein mit Forscherinnen und Forschern, die sich auch in Randgebieten oder in anderen Gebieten beschäftigen. Und es ist immer wieder möglich, dann, wenn beispielsweise auch mithilfe der schon angesprochenen genetischen Erbgutsuntersuchungen letztlich Fehler gefunden werden im Erbgut, diese dann auch mit häufigen Erkrankungen in Zusammenhang zu bringen. Und so kann es durchaus sein, dass Medikamente, die ursprünglich einmal für eine seltene Erkrankung entwickelt wurden, dann auch später für häufige Erkrankungen zur Anwendung kommen können.
Haben Sie selber schon mal eine seltene Erkrankung zum ersten Mal entdeckt?
Ja, wir sind natürlich in der Kinder- und Jugendmedizin, aus der ich ja ursprünglich stamme, sehen wir 80% der sich sozusagen erstmals äußernden seltenen Erkrankungen auf jeden Fall. Und insofern ist wahrscheinlich jeder Kinder- und Jugendarzt, der über einige Jahre Berufserfahrung hat, schon einmal an der Diagnose einer seltenen Erkrankung beteiligt gewesen.
Professor Jörg Döthe, Sprecher am Zentrum für seltene Erkrankungen der Uniklinik in Köln. Und wir haben eben genau über diese seltenen Krankheiten gesprochen hier in Deutschlandfunk Kultur. Herr Döthe, haben Sie herzlichen Dank und alles Gute für die kleinen und die großen Menschen, die Sie zurzeit betreuen.
Vielen Dank, auch Ihnen alles Gute und nochmal herzlichen Dank, dass Sie das heute zum Thema gemacht haben.
Sehr gerne.